Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Jens Rieber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
In Berlin-Mitte, in bester Lage, eine große Wohnung zu bekommen, das kostet wirklich ein Vermögen. Ein ganzes Haus ist unbezahlbar. Das sogenannte russische Haus in der Berliner Friedrichstraße umfasst sogar einen ganzen Straßenblock. Tausende Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Und es gehört, nein, nicht dem russischen Staat, sondern der Bundesrepublik Deutschland. Die stellt es laut einem Vertrag seit längerem kostenlos zur Verfügung und übernimmt sogar die Grundsteuer. Das irritiert nicht nur wegen des Kriegs gegen die Ukraine. Auch wir sind ja ständig Ziel sogenannter hybrider Angriffe, hinter denen Russland vermutet wird. Zuletzt war es die Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen in Leipzig. Heute gibt es Informationen von WDR, NDR und SZ, dass am Rande von Berlin laut Verfassungsschutz Waffen für russische Agenten deponiert wurden. Und auch das russische Haus soll nach diesen Recherchen keineswegs nur Kulturzentrum sein. Demian von Osten aus Berlin.
An der Fassade Ankündigungen für Sprachkurse, Russisch lernen an der Spree oder eine szenisch-musikalische Lesung zu Tschaikowski. Das russische Haus in der Mitte Berlins. Nach eigenen Angaben ein rein kulturelles Zentrum. Doch parteiübergreifend sind viele deutsche Politiker überzeugt, das Haus diene auch anderen Zwecken.
Der Titel Kulturinstitution ist im Grunde eine Lüge. Anders kann man es nicht bezeichnen. Das russische Haus in Berlin ist Propagandazentrum und gleichzeitig Ausgangsort für Geheimdienstaktivitäten.
Das russische Haus in Berlin ist ein Hub für Desinformation und Spionage. Und deshalb ist es nicht vertretbar, mit Blick auf die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, dass dieses Haus weiter geöffnet bleibt.
Denn rund um das Gebäude gibt es viele Fragezeichen. WDR und Süddeutsche Zeitung zitieren französische Regierungsstellen, die das russische Haus in Berlin als Tarnung für russische Geheimdienste ansehen. Unklar ist auch, wer in den Wohnungen in einem der Obergeschosse untergebracht ist.
Bis vor kurzem waren dort fast 100 Personen gemeldet auch. Also da gibt es auch Menschen, die dort wohnen in diesem Gebäude. Es ist ein sehr großer Gebäudekomplex, neben denen jetzt auch ein Teil des Digitalministeriums einziehen soll.
Die Leitung des russischen Hauses wollte laut Recherche, Zitat, innenpolitische Diskussionen nicht kommentieren. Es zu schließen ist nicht so einfach. Verträge zwischen Deutschland und Russland regeln nicht nur den Betrieb des russischen Hauses in Berlin, sondern auch des Goethe-Instituts in Moskau.
Diese beiden Institutionen sind also unmittelbar miteinander verbunden. Und weiteres Vorgehen gegen das eine hätte unmittelbare Folgen, auch in Bezug auf das andere.
Im Berliner Wahlkampf fordert auch der SPD-Spitzenkandidat die Schließung. Der Bundes-AfD fehlen allerdings Beweise. Null Toleranz gegenüber ausländischer Spionage. Zugleich darf Deutschland gerade in einer Phase tiefgreifender politischer Spannungen kulturelle und gesellschaftliche Gesprächskanäle zu Russland nicht leichtfertig und ohne klare Beweisgrundlage kappen. Dennoch, die Vorfälle häufen sich. Innenminister Dobrindt bestätigt heute den Fund von Waffen bei Berlin im vergangenen Oktober, die für Agenten vorgesehen waren.
Das Ermittlungsverfahren ist gegen geheimdienstliche Agententätigkeit gerichtet und gegen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Die Ermittlungen laufen.
NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, dass es sich um russische Agententätigkeit handeln soll. In diesem Zusammenhang sitzt in Rumänien ein Mann in Haft. Was will die Bundesregierung unternehmen gegen Russlands Geheimdienstaktivitäten? Im Auswärtigen Amt und anderen Ministerien werden sie darüber nun beraten, angesichts zahlreicher Vorfälle mit mutmaßlichem Bezug zu Russland.
Ja, Spionageverdacht mitten in Berlin, ein Waffenfund mit möglicherweise russischen Spuren, die Drohne in Leipzig. Darüber spreche ich mit unseren Korrespondentinnen Claudia Kornmeier in Berlin und mit Silke Dietrich in Moskau. Claudia, warum ergreift die Bundesregierung bisher erkennbar keine Maßnahmen?
Also wenn wir jetzt von diesem Drohnenvorfall in Leipzig sprechen, dann würde ich sagen, es gibt noch keine Reaktion. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das in nicht allzu ferner Zukunft passieren wird. Voraussetzung ist aber, dass vorher erst einmal klar zugeordnet wird, wer, welcher Staat, welcher Akteur denn dahinter steckt. Und das ist etwas, das dauert einfach. Das ist nichts, was man innerhalb von wenigen Tagen macht. Da muss sich die Bundesregierung schon sicher sein. Und das Gleiche, das gilt auch für die strafrechtlichen Ermittlungen, die ja laufen. Man sucht zum Beispiel noch nach dieser zweiten Drohne oder nach Teilen davon. Bestenfalls findet man auch einen Verdächtigen, gegen den man dann einen Strafprozess führen könnte. Und außerdem muss man auch einfach schauen, solche Vorfälle, also solche Spionage- und Sabotageversuche, das ist in diesem Ausmaß einfach noch relativ neu. Also das heißt, da gibt es innerhalb der Bundesregierung auch einfach noch kein wirklich erprobtes Vorgehen, keine wirklich erprobte Entscheidung, wie man damit umgehen will.
Wenn es zu Beweisen käme, du hast Strafverfahren angesprochen, das ist klar, aber welche politischen Reaktionen könnte es dann geben? Sanktionen gibt es ja jetzt bereits reichlich.
Genau, was anderes auch noch, was auch relativ üblich und auch schon immer wieder praktiziert worden ist, das wäre die Ausweisung von Diplomaten, bei denen man davon ausgeht, dass das doch eher Spione als normale Diplomaten sind. Da wäre in diesem konkreten Fall jetzt die Frage, ob der Bundesregierung das ausreichen würde. Ansonsten wäre eben, wie es in dem Beitrag auch angesprochen worden ist, die Schließung des russischen Hauses eine weitere Möglichkeit. Theoretisch denkbar wäre es auch, zu so speziellen Konsultationen der NATO-Partnern zusammenzukommen. Das ist aber etwas, was eigentlich eher noch in etwas schwerwiegenderen Vorfällen passiert. Dann könnte man sich auch vorstellen, dass es gemeinsame Militärmanöver mit den NATO-Partnern gibt oder auch einfach nur mit einigen dieser Partner, um eben zu zeigen, wir stehen hier zusammen. Und dann muss man aber auch sagen, unabhängig von diesem konkreten Vorfall jetzt und konkreten Reaktionen darauf, die Bundesregierung hat sich schon neu aufgestellt bei dieser neuen Bedrohungslage, etwa mehr Befugnisse für den Bundesnachrichtendienst will sie jetzt schaffen. Sie versucht zumindest die Drohnenabwehr besser aufzustellen und auch die Bundeswehr besser aufzustellen.
Silke, danke Claudia. Silke, in Moskau verfolgt man sicherlich, dass es hier seit Wochen diese Debatten gibt. Gibt es irgendwelche Reaktionen dort?
Es gibt immer mal wieder Reaktionen darauf, aber es wird eigentlich immer kategorisch abgewiesen. Also da kommen so Argumente wie, die NATO würde sich das ausdenken, das sei alles nicht bewiesen oder es sei typisch, weil ja alle so russophob seien in Europa, was allerdings jetzt noch mal kurze Debatte hatte, aber ich glaube eher im Westen als hier in Russland. Der Außenminister Lavrov hat vor ein paar Tagen hier im russischen Staatsfernsehen noch mal ein Interview gegeben und da hat er eigentlich noch mal gedroht, da hat er gesagt, dass alles, was die Ukraine und die ukrainischen Streitkräfte unterstützt, also der Westen mit dem Nachschub, dass das jetzt mehr in den Fokus rücken würde und dass sie da jetzt auch verstärkt angreifen würden und das bereits auch schon getan hätten. Aber was das im konkreten Fall war, das würde niemals hier in Russland veröffentlicht.
Ich will noch mal auf das russische Haus zu sprechen kommen. Wir haben im Beitrag einige Stimmen gehört aus der Politik, die die Schließung fordern. Es ist vertraglich verknüpft mit dem deutschen Goethe-Institut in Moskau. Also es ist anzunehmen, dass dann von russischer Seite dieses geschlossen würde. Welche Folgen, welche Auswirkungen hätte das?
Das Goethe-Institut ist so ein bisschen die letzte kulturelle deutsche Institution hier. Die sind zwar auch schon wirklich eingeschränkt worden, schon vor ein paar Jahren. Die geben jetzt noch Online-Sprachkurse, es gibt noch eine Bibliothek. Aber wenn man sich mal anschaut, was es für deutsche Institutionen hier gegeben hat, den Deutsch-Akademischen Austauschdienst oder das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, oder auch die Deutsche Welle, viele deutsche politische Stiftungen, die hier waren, die natürlich auch in Sachen Kultur was gemacht haben. Alles gilt hier als unfreundlich. Vieles ist hier verboten worden. Und dann ist eben noch zumindest das Goethe-Institut hier, was hier noch arbeiten darf. Dazu kommt auch noch, dass hier an den russischen Schulen zum Beispiel die Pflicht für die zweite Fremdsprache abgeschafft wurde. Das heißt, viele, viele lernen hier eigentlich nur noch Englisch oder, was vor allen Dingen auf dem Vormarsch ist, Chinesisch. Und das Goethe-Institut ist so die letzte Bastion, die noch Deutschkurse anbietet, die dann eben auch zertifiziert sind.
Silke, vielen herzlichen Dank und guten Abend nach Moskau. Es ist zwar nur eine Zahl, aber doch eine ziemlich große. Die Verschuldung der Vereinigten Staaten hat in dieser Woche die Grenze von 40 Billionen Dollar überschritten. Das macht die Finanzmärkte nervös, denn die US-Staatsverschuldung stieg schneller als geplant. Sie hat sich in nur 9 Jahren verdoppelt. Die längste Zeit davon hat Donald Trump regiert. Die Quittung, die er dafür nun bekommt, sind deutlich gestiegene Zinsen. Das macht Schulden teurer, der Staat muss dann andere Leistungen streichen. Aber höhere Zinsen schlagen natürlich auch durch auf Kredite in der Wirtschaft und bei Privatleuten. Das schlägt Wellen, nicht nur in den USA. Joscha Bartlitz berichtet.
Die Anspannung, sie ist auch am deutschen Finanzmarkt an der Frankfurter Börse heute spürbar. Der Grund liegt weit weg, in den USA. Hier hat die Staatsverschuldung die Marke von 40 Billionen Dollar durchbrochen. Etwa der Irankrieg oder Trumps Zollpolitik kosten die Amerikaner immer mehr Geld. Und sich das zu borgen, wird immer teurer. Das heißt, die USA müssen auf geliehenes Geld einen Rekordzins zahlen. Die US-Regierung versucht mit einem Trick gegenzusteuern.
Die USA versuchen gerade, 30-jährige Anleihen zu kaufen, langfristige Anleihen zu kaufen und kurzfristige dafür auszugeben. Es ist linke Tasche, rechte Tasche.
Mit solchen Mitteln will US-Finanzminister Scott Bessent die Finanzmärkte beruhigen. Ich denke, sobald der Markt versteht, dass wir uns auf die Haushaltskonsolidierung konzentrieren und dass wir versuchen, einen dünn gehandelten Markt ins Gleichgewicht zu bringen, bin ich zuversichtlich, dass die Anleihen weiter fallen werden. In Deutschland standen Bundesanleihen zuletzt auf einem 15-Jahres-Hoch. Auch hierzulande ist die Staatsverschuldung stark gestiegen, auf fast 3 Billionen Euro. Und auch hier wird es nun noch teurer, sich zu verschulden, denn
Anleihemärkte sind global. Das heißt, wenn die USA eine Grippe haben, kriegen wir auch einen Schnupfen. Das heißt, das merken wir auch. Dadurch wird es teurer, sich Geld zu leihen für den Bund und dann auch immer weiter in der Kette auch für auch private Anleger. Also auch Hypothekenkredite werden dann irgendwann auch teurer werden.
Etwa 1 Billion Euro neue Schulden in Deutschland bis 2030 plant Finanzminister Klingbeil. Schriftlich heißt es von ihm, es sind vor allem Trumps verantwortungsloser Irankrieg und seine Folgen, die zu Nervosität auf den Märkten und zu steigenden Zinsen führen. Wenn jetzt manche kritisieren, dass wir höhere Schulden machen, will ich ganz klar sagen, nichts wäre teurer, als nicht zu investieren. Panik oder eine Blase an den Finanzmärkten sehen Experten noch nicht. Aber
wenn natürlich die Richtung jetzt ist, wir leihen uns noch mehr Geld und noch mehr Geld, weil wir keine Sanierung der Haushalte hinbekommen, dann kann es auf lange Frist wirklich schwierig sein, diese Schulden zu bezahlen.
Die Börsenhändler bleiben erstmal weiter in Unruhe.
Ja, deshalb möchte ich auch mehr wissen von Markus Gürne in der Börse in Frankfurt am Main. Markus, vorne im Film haben wir diese schnell ansteigende Kurve der US-Staatsverschuldung gesehen. Ist das vor allem ein Problem für die USA oder betrifft uns das am Ende alle?
Ja, tatsächlich sowohl als auch für die USA selber bedeutet diese Schuldenlast weniger Handlungsfähigkeit. Die Zinslast für diesen Schuldenberg, die wird nicht nur höher, sondern auch zum größten Posten im US-Haushalt. Die gigantischen Schulden machen die USA aber auch erpressbarer. Staatsanleihen sind eine Art Schuldschein von Staaten und im Falle der USA werden viele US-Anleihen von China gehalten. Mit diesen Schuldscheinen, den Staatsanleihen, lässt sich auch Politik machen und Druck ausüben, in dem Fall auf die USA. Die hohen US-Schulden wirken sich aber auch massiv auf andere Länder aus. Müssen die Vereinigten Staaten mehr Zinsen für ihre Staatsanleihen bieten, dann steigt das Zinsniveau nahezu auf der ganzen Welt. Denn das globale Finanzsystem hängt eben zu einem großen Teil an den USA. Das betrifft dann also auch den Anleihemarkt in Europa und in Deutschland. Die Zinsen, die Deutschland für Bundesanleihen bieten muss, die steigen dann auch. Und das bremst dann das ohnehin kaum vorhandene Wirtschaftswachstum hierzulande zusätzlich.
Und das in einer Situation, in der der Bundestag jüngst entschieden hat, dass wir so viel Schulden aufnehmen wollen wie noch nie wegen der sogenannten Sondervermögen. Was heißt das denn dann in der Situation, die du beschrieben hast, bei steigenden Zinsen?
Ja, das ist durchaus gewagt, denn die Entscheidung für diese zusätzlichen und hohen Schulden, die fallen ja jetzt in eine Zeit steigender Zinsen am Anleihemarkt. Aktuell beträgt die Zinslast Deutschlands 30 Milliarden Euro pro Jahr. Zum Ende des Jahrzehnts werden es mehr als 80 Milliarden Euro sein. Und die fehlen dann natürlich an anderer Stelle im Haushalt. Die Kosten für den Schuldendienst engen den Handlungsspielraum des Staates an anderer Stelle eindeutig ein, und zwar stark. Und da die Zinsen am Anleihemarkt steigen, steigt dann auch das Zinsniveau. Schlecht also für Kreditnehmer und diejenigen, die zum Beispiel Anschlussfinanzierungen für Immobilien brauchen. Schlecht auch für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn auch Investitionen werden ja teurer. Aber Lichtblicke gibt es auch. Sparer, die werden profitieren, denn die Notenbanken werden die auch steigende Inflation durch höhere Leitzinsen bekämpfen. Und damit gibt es dann immerhin mehr Guthabenzinsen.
Vielen Dank, lieber Markus, wenigstens das. Wie Wählerinnen und Wähler sich entscheiden, das hängt nicht nur von der aktuellen Politik ab, sondern auch sehr davon, was die Gegend prägt, in der sie leben. Sachsen-Anhalt ist unter den deutschen Bundesländern ein besonderes. Nirgendwo sonst ist die Bevölkerung in den letzten 35 Jahren so stark geschrumpft, sind so viele Menschen weggezogen. Fast ein Viertel seiner Einwohnerzahl hat das Land verloren. Und weil vor allem die Jungen weggegangen sind, ist die Bevölkerung die älteste in der Republik. Durchschnittsalter 48,4 Jahre. In Hamburg sind die Menschen am jüngsten, Durchschnittsalter nur 42,3 Jahre. Aus der Wahlforschung wissen wir, dort, wo viele abwandern, sind rechte, nationale, autoritäre Parteien besonders stark. Wiebke Schindler war mittendrin in Mertendorf in Sachsen-Anhalt, wo die Wahl am übernächsten Sonntag auch die Fußballmannschaft des SV stark beschäftigt.
Das ist immer das Problem. Die denken immer nur von Wahlperiode zu Wahlperiode. Nee, ich muss ja darüber hinaus denken. Ich muss ja sagen, wo will jetzt Sachsen-Anhalt, wo wollen wir in 20 Jahren sein?
Ihre Zukunft, die Zukunft der Menschen in Sachsen-Anhalt, das wird heute noch Thema sein. Doch jetzt erstmal Fußball, Anpfiff fürs Training.
Menos, wir starten einmal hier, einmal da unten parallel.
Einmal pro Woche trifft sich die erste Herrenmannschaft des SV Mertendorf hier zum Fußballspielen. Der Fußball verbindet sie, doch politisch ticken sie ganz unterschiedlich. Wir werden das nach dem Training noch genauer erfahren. Dass hier viele junge Männer mitspielen, darauf ist man beim SV Mertendorf sehr stolz. Viele andere Vereine in der Umgebung seien wegen des Bevölkerungsrückgangs über die Jahre verschwunden.
Die Geburten gehen zurück, aber es gibt auch immer weniger Leute, Erwachsene, die sich halt dazu begeistern lassen, halt auch mal die Kinder mit den Kindern Training zu machen.
Und da wird es auch schon politisch. Und Themen gibt es genug. Trainer Nils Parulski arbeitet als Kabelmonteur, ein körperlich anstrengender Beruf. Ob er das bis zur Rente machen kann, weiß er nicht. Und überhaupt, Rente, schwieriges Thema.
Da geht es ja schon bei den älteren Leuten los. Die arbeiten bis 60, 65, 67 und kriegen dann Rente, was lächerlich ist teilweise. Die sind 40 Jahre arbeiten und kriegen dann einen Bruchteil von dem, was sie in ihrem Leben verdient haben, was sie sich erarbeitet haben.
Die AfD sei für ihn keine Option. Aber natürlich ist die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei am Abend Thema. Hier liegt sie laut Umfragen bei mehr als 40%. Jeder hier kennt jemanden, der die AfD wählt oder will sie selbst wählen.
Ist ja vielleicht mal nicht schlecht, dass mal Umbruch ist. Also man muss ja auch mal was Neues probieren. Ich kann auch nicht aufs Feld gehen und jetzt mal dieselbe Aufstellung machen, dieselben Spieler bringen. Das macht ja keinen Sinn.
Daniel Müller hat 4 Kinder. An ihm könne der Geburtenrückgang in Sachsen-Anhalt nicht liegen, sagt er, mit Augenzwinkern. Doch der nächste Satz ist ernst gemeint. Mit dem Schulalltag seiner Kinder ist er nicht zufrieden.
Stellenweise ist es echt grenzwertig, sag ich mal. Da sind die Lehrer krank, da sind die Lehrer, gibt es keine Lehrer. Da sind Quereinsteiger, werden dann hinzugezogen. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, aber ja, es gibt viel Ausfall. Und da muss man echt was machen.
Er will im September AfD wählen. Er hoffe auf einen anderen Wind. Streit darüber, wer hier wen wählt, gibt es nicht. Dafür kennen sie sich schon zu lange. Julian Goethe zum Beispiel sagt, ihm macht die AfD in Sachsen-Anhalt Sorge.
Könnte ich mir vorstellen, wenn der AfD irgendwie die Mehrheit kriegt, dass das in Sachsen-Anhalt dann erstmal voll in der Hose geht.
Der 26-Jährige ist Landwirt, wünscht sich mehr Handeln der Politik, was den Klimaschutz betrifft.
Ich treibe gerade vieles um. Wir haben jetzt die Hitzewelle hinter uns. Da ist natürlich in einer gewissen Art und Weise der Klimaschutz dabei. Ja, da könnte man viel machen, glaube ich. Aber nicht so sinnlose Sachen. Also ich glaube, viel wird einfach aus Affekt so aufgelegt.
An diesem Tisch gibt es unterschiedliche politische Meinungen. Konflikte gibt es hier trotzdem nicht. Zu sehr sehen sich die Männer als Mannschaft, jenseits politischer Themen, sagen sie. Und in einer Sache sind sie sich einig, in dem Gefühl von Politikerinnen und Politikern nicht gesehen zu werden.
Die haben von den Sorgen und Nöten des normalen kleinen Mannes, sage ich jetzt mal so, des normalen Arbeiters, des normalen Hausverwalters, des normalen Hausmeisters, des normalen Baggerfahrers, keine Ahnung. Wie bezahle ich meine Rechnung, wie bezahle ich mein Telefon, wie bezahle ich meine Miete? Ja? Wie komme ich rum? Welche Kosten habe ich gerade im ländlichen Raum? Ich brauche 2 Autos und so weiter. Das sind alles studierte Politikwissenschaftler, hochqualifiziert, aber die erkennen manchmal die Realität nicht.
Deshalb die AfD zu wählen, komme für ihn trotzdem nicht in Frage. Vor wenigen Wochen hat der SV Mertendorf den Aufstieg in die Kreisoberliga gefeiert. Ihr Fußballverein wird auch nach der Wahl ihre gemeinsame Konstante bleiben, trotz aller Meinungsunterschiede.
In Panama fehlt Regen und für den Frachtverkehr auf dem Kanal ist das ein Problem. Denn die Schleusen an dieser kürzesten Verbindung zwischen dem Pazifischen und dem Atlantischen Ozean brauchen viel Süßwasser. Das heißt, sie können in den nächsten Monaten nicht so viele Schiffe bewältigen wie üblich. Dahinter steckt ein Klimaphänomen, das seit Jahrhunderten beobachtet wird, der El Niño. Alle paar Jahre sorgt er hier in Mittelamerika für Trockenheit, in anderen Regionen für Hochwasser. Verantwortlich sind die gewaltigen Wassermassen des Pazifik, des größten Meeres auf dem Planeten. Susanne Henn erklärt das Phänomen genauer.
Sintflutartige Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche mit vielen Todesopfern, etwa in den vergangenen Tagen in Peru. Heftige Schneefälle in Argentinien. Und andererseits Dürren und wie in Indonesien schwere Waldbrände, die durch die Trockenheit begünstigt werden und den Klimawandel weiter anfachen. Für all das sorgt zurzeit das Klimaphänomen El Niño. Das El Niño-Phänomen tritt auf, wenn sich der Pazifik vor Südamerika ungewöhnlich stark erwärmt. Normalerweise wehen die Passatwinde von Osten über den Pazifik. Sie treiben warmes Oberflächenwasser Richtung Asien. Vor Südamerika kann dadurch kaltes Tiefenwasser aufsteigen. In El Niño-Jahren nehmen die Winde allerdings stark ab oder drehen sich sogar um. Das warme Oberflächenwasser verbleibt dann vor der Küste Südamerikas. Das hat mehr Verdunstung und zum Teil massive Regenfälle zur Folge an Küsten, die sonst trocken sind. In Asien regnet es dafür weniger, oft kommt es zu Dürren. Mit dem Klimawandel hat das Entstehen von El Niño aber nichts zu tun. Es tritt regelmäßig alle 2 bis 7 Jahre auf, mal stärker und mal schwächer. Erst 2023 gab es einen starken El Niño und dieses Jahr könnte es sogar noch schlimmer werden, sagen Klimaexperten.
Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es ein besonders starker El Niño wird, also wahrscheinlich 95% Wahrscheinlichkeit. Es könnte sogar der stärkste El Niño seit dem Beginn der genauen Aufzeichnungen 1950 werden.
Die Folgen könnten vielerorts verheerend sein. Doch anders als in Asien oder Südamerika wirkt sich der El Niño-Effekt in Europa vergleichsweise wenig aus. Trotzdem kursieren gerade vor allem im Netz Meldungen darüber, dass der kommende Winter besonders hart werden könnte. Denn das war bei früheren El Niños durchaus mal der Fall. Das hängt aber davon ab, wo im Pazifik die maximale Wassertemperatur erreicht wird.
Dieser El Niño ist ostpazifisch. Kältere Winter in Europa treten in der Regel mit dem zentralpazifischen El Niño auf. Das heißt, von diesem ostpazifischen El Niño ist kein besonders kalter Winter zu erwarten.
Wenn es aber doch frostig und schneereich wird, dann liegt das höchstwahrscheinlich nicht an El Niño. Allerdings könnte sich das Klimaphänomen in Europa trotzdem bemerkbar machen durch steigende Preise aufgrund von Ernteausfällen in den betroffenen Pazifikregionen.
Während also Mittelamerika dringend Regen braucht, leidet der Süden des Kontinents in den El Niño-Jahren unter den Niederschlägen. Zu viel Wasser für die Flüsse, zu viel für die Bauern und viel zu viel für die Städte. Xenia Böttcher berichtet, wie Montevideo, die Hauptstadt von Uruguay, versucht, sich anzupassen, denn El Niño kommt immer wieder.
Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Kioskbesitzer Pablo Bras ist angespannt, denn Extremwetter wird erwartet. Hier in Uruguay, in ganz Südamerika. Überschwemmungen drohen, die Frage sei nicht ob, sondern wann. Es heißt, es kommt der Super Niño und ich kann dir sagen, wir haben alle Angst. Wenn man sieht, was in Uruguay los ist, die Orte, die vor 2 Wochen überschwemmt wurden, es macht Angst. Nur zu gut hat Pablo in Erinnerung, wie sich auch seine Straße vor 4 Jahren in einen reißenden Fluss verwandelte. Wenn es anfängt stark zu regnen, ist es schrecklich. Wir zittern alle. Uruguays Hauptstadt ist direkt am Wasser gebaut. Schon seit Jahren steigt ohnehin der Pegelstand durch den Klimawandel. Dazu kommen Überschwemmungen durch Regen. denn Montevideo ist zu betoniert, praktisch wasserdicht. Und das will Ignacio Marrero ändern. Der Bauingenieur forscht mit durchlässigem Straßenbelag, der aussieht wie Puffreis. Der durchlässige Beton bremst den Überflutungsprozess. Wir konnten zeigen, dass das Wasser nicht mit derselben Geschwindigkeit abfließt, mit der es hineinfließt. Auf die Mischung kommt es an. Ein Parkplatz hat andere Erfordernisse als eine Straße. Die Wissenschaftler begleiten und beraten Unternehmen. Wer heute in Uruguay baut, ist verpflichtet, sich darum zu kümmern, was mit dem Regenwasser passiert. Jeder kann heute seinen Teil dazu beitragen, um Überschwemmungen zu verhindern, die letztendlich allen schaden. Ein Teil sickert in den Boden, ein anderer fließt beispielsweise hierhin, in die Rückhaltebecken. Die hat die Stadt in den vergangenen Jahren nach und nach ausgebaut. 7 gibt es bereits, mehr sollen kommen. Es funktioniert wie ein Damm. Das Regenwasser läuft hier rein und füllt allmählich den Raum. Was hier reinfließt, ist nicht draußen auf der Straße. Überall in der Stadt entstehen Regengärten. Die Erde, die Wurzeln, auch sie helfen, das erste Regenwasser zu binden. 65 sind in Montevideo in Planung. Uruguay versucht, sich an die Wetterextreme anzupassen. Aber die Sorge vor Überschwemmungen bleibt bei Pablo Bras. Reichen die Maßnahmen für das, was der befürchtete Super Niño bringen wird?
Und die weiteren Nachrichten von diesem Freitag jetzt mit Jens.
An einem israelischen Siedlungsprojekt im Westjordanland gibt es heftige internationale Kritik. Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien fordern den sofortigen Stopp des Vorhabens, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Eine Friedenslösung zwischen Israel und den Palästinensern rücke so in weitere Ferne. Am Abend verurteilte auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die israelischen Pläne. Das Westjordanland ist seit dem Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt. Etwa 3,4 Millionen Palästinenser leben hier und mehr als 750.000 jüdische Siedler. Die jüdischen Siedlungen wurden nach dem Völkerrecht illegal errichtet. Die deutsche Wirtschaft macht Druck auf die Bundesregierung. Mehrere Großkonzerne und Verbände haben in einem gemeinsamen Brief Reformen gefordert. Die angekündigten Vorhaben müssten jetzt schleunigst und ohne irgendwelche Abstriche umgesetzt werden. Dabei geht es etwa um flexible Arbeitszeiten und um geringere Sozialabgaben. Unterschrieben haben den Brief auch Industriegrößen wie Mercedes-Benz, BMW und Siemens. In der Ukraine sind bei einem Angriff auf ein Einkaufszentrum nach Angaben der Behörden mindestens 15 Menschen getötet worden. Zweimal trafen russische Drohnen das Gebäude in der Großstadt Kryvyi Rih. Laut dem Gouverneur der Region wurden mehr als 100 Menschen verletzt, 27 von ihnen schwer. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von einem Terrorakt. Dramatische Szenen haben sich heute im schwedischen Fagersta nordwestlich von Stockholm abgespielt. Nach Angaben der lokalen Behörden ist dort ein Mann mit einem Schwert bewaffnet in eine Schule eingedrungen und hat mindestens einen Menschen getötet. Mindestens 2 weitere wurden verletzt. Der Täter wurde festgenommen. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 18-jährigen ehemaligen Schüler der Schule. Deutschlands Springreiter haben sich erstmals seit 2010 zum Weltmeister gekürt. Bei der Heim-WM in Aachen war dem Team aus Markus Ening, Sophie Hinners, Daniel Deusser und Richard Vogel schon nach 3 Durchgängen der Titel nicht mehr zu nehmen.
Vermissen Sie auch zufällig ein paar Goldbarren und vielleicht auch noch einen Haufen Goldmünzen? Und können Sie sich ganz dunkel erinnern, die mal irgendwo in Belgien eingemauert zu haben? Dann könnten Sie auch bei der Polizei in Dendermonde anrufen, treffen aber vermutlich auf besetzte Leitungen, denn Sie wären dann in größerer Gesellschaft. Seit ein Student, der gerade auf dem Bau jobbt, bei Abrissarbeiten Gold im Millionenwert entdeckt hat, rätselt nicht nur der kleine Ort, wem der Schatz gehört. Stefan Stuchlik.
Dendermonde in Ostflandern. Die Stadt wirkt verschlafen, das Wetter ist belgisch. Seit letzter Woche ist hier der Teufel los.
Das hat uns alle ehrlich gesagt überwältigt. Ich konnte es erst gar nicht glauben mit dem Goldfund, als mich die Polizei angerufen hat. Und danach ging es sofort rund. Erst kam das belgische Fernsehen und dann alle internationalen Sender. Sogar die New York Times war hier. In diesem Herrenhaus in St. Gilles hat irgendjemand vor Jahrzehnten 9 Millionen Euro in Goldbarren und Münzen eingemauert. Gefunden wurde es beim Umbau. Vom momentan berühmtesten Studenten Belgiens.
Hey,
ich bin Kobe, 18 Jahre alt und ich jobbe auf dem Bau bei der Firma De Brandt und habe am Dienstagabend mit meinen Kollegen das Gold gefunden. Wir sind darauf gestoßen, als wir hier ein Abwasserrohr verlegen mussten. Die 49 Goldbarren liegen mittlerweile in Brüssel im Tresor, dazu der Eimer mit Goldmünzen. Im kleinen Dendermonde wird der Fund weiter heftig debattiert. Das ist ja eine irre Geschichte, besonders, dass das ein Student gefunden hat, der das dann wirklich gemeldet hat. Also, das nenne ich mal ehrlich. Das ist eine wirklich große Sache hier. Also im Ernst, ich hätte schon gern die Hälfte davon oder vielleicht so einen kleinen Goldbarren. Ich würde mir von 9 Millionen was kaufen, meinen Kindern was kaufen, meinen Freunden was kaufen und den Rest verschenken. Ich würde ihn aber sicher nicht einmauern, sondern zur Bank bringen. Noch aber weiß hier niemand, wem der Fund gehört. Viele reklamieren das Gold für sich. Bei der Polizei steht das Telefon nicht still. Es gab den Anrufer aus Lettland, der sagte, sein Opa hätte in Dendermonde gearbeitet und das Geld versteckt. Aber es kam noch besser. Wir haben jemand gehabt, der sagt, ich habe in meinem vorigen Leben Gold versteckt. Ich bin ja jetzt in einer anderen Reinkarnation. Ich hatte das komplett vergessen. Aber jetzt, wo ich die Fernsehbilder sehe, weiß ich wieder, dass ich in Dendermonde schon einmal gelebt habe. Und? Hat so etwas wirklich Aussicht auf Erfolg? Vielleicht werde ich das in meinem nächsten Leben erleben, dass das funktioniert. Im Moment sehe ich das nicht. Sollte in den nächsten 5 Jahren nicht eindeutig geklärt werden können, wer der rechtmäßige Eigentümer ist, fällt das Geld wohl zu gleichen Teilen an die Stadt und an den Grundstückseigner. Das ist in dem Fall eine Stiftung für Obdachlose. Wir hoffen, dass das dann so hinhaut und dass zumindest ein Teil des Geldes an uns geht. Wir können doch mit dem Geld etwas wirklich Vernünftiges anfangen. Nicht wenige hier wünschen sich, dass der Goldfund am Ende wirklich zu wohltätigen Zwecken verwendet wird. Und alle in Dendermonde sind der Meinung, dass der ehrliche Student auf dem Bau dann bitte auch belohnt werden sollte.
Apropos belohnen, Carsten, wie gülden wird denn das Wochenende?
Das Wochenende wird morgen am Samstag ziemlich gülden für die Natur, denn es gibt endlich weiteren Regen. Zwar nicht flächendeckend, aber in Form von Schauern. Und wenn die Menschen unter gülden Sonnenschein und weiter steigende Temperaturen erwarten, dann müssen wir uns auf die nächste Woche noch ein bisschen freuen. Denn dort wird es wieder Hochdruckwetter geben und einen Temperaturanstieg. Selbst im Norden Deutschlands, in Hamburg, am Mittwoch und Donnerstag auf jeden Fall im sommerlichen Bereich über 25 Grad bis möglicherweise ran an die 30 Grad. Aber reden wir mal zunächst über den Regen, der heute vor allem im Süden Deutschlands in kräftiger Form herunterkam. Das ist das Regengebiet, was vor allem in Baden-Württemberg und Bayern für Starkregen gesorgt hat. Das zieht langsam ab. Gleichzeitig kommen neue Schauer und auch Gewitter in Baden-Württemberg und vor allem im Süden Nordrhein-Westfalens an. Und die müssen wir uns genauer anschauen, denn die Wettermodelle zeigen uns, dass im Verlauf der nächsten Stunden, der nächsten 10, 12 Stunden, also bis zum Ende der Nacht, gerade in der Eifel, im südlichen Sauerland, aber auch im Norden Hessens örtlich, ja, lokale Unwettergefahr mit Überschwemmungsgefahr besteht. Hier können örtlich mehr als 40, 50 Liter Regenwasser pro Quadratmeter herunterkommen. Und auch ganz im Osten und Südosten Sachsens im Zittauer Gebirge kann es weiterhin kräftig regnen. Und damit schauen wir auf das, was jetzt passiert in den nächsten 24 Stunden. Wir sehen hier diese dicken Regenwolken, noch versehen mit dem Achtungszeichen. In der zweiten Nachthälfte lassen allerdings die Regenschauer allmählich nach von ihrer Intensität. Das Ganze bewegt sich in den Osten unseres Landes und am Nachmittag kommen dann weitere Schauer und auch Gewitter auch aus Nordwesten und Westen dazu. Dann vor allem in der Mitte, ganz im Süden, ganz im Norden kann es immer wieder auch mal für längere Zeit trocken bleiben. Die Temperaturen heute Nacht meistens 9 bis 15 Grad und tagsüber ziemlich einheitlich 18 bis 21 Grad. Im Breisgau und in Passau bis zu 23 Grad. Übrigens das letzte Mal, dass wir in Freiburg 23 Grad hatten, das war vor 70 Tagen am 12. Juni. So lange gab es deutlich höhere Temperaturen am Stück. Das Wetter am Sonntag in der Südhälfte schon ziemlich sonnig, ganz im Norden noch letzte Schauer oder Gewitter. Und der Montag bringt dann verbreitet güldenes Wetter, mehr Sonnenschein bei 20 Grad im Norden und bis zu 30 Grad erneut im Breisgau.
Also am Ende doch. Danke, Carsten. Die Tagesthemen am Freitagabend enden. Der Tatort beginnt.
Es ermittelt das Team aus Mainz mit Heike Makatsch als Kommissarin.
Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.